Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ein paar Tage früher als geplant in die Sommerferien geschickt zu werden, darüber könnte man sich eigentlich freuen. Aber nicht, wenn ernste Gründe dahinter stecken, wie an einem Gymnasium in Berlin. Der Konflikt im Gazastreifen sorgt da schon seit Wochen für eine aufgeheizte Stimmung. Und jetzt wurde die Schule wegen eines mutmaßlichen Brandanschlags früher als geplant geschlossen. Was macht es mit Schulen, wenn sie nicht mehr Fachwissen vermitteln, sondern mit Gewalt und Eskalationen konfrontiert werden? Ein Thema jetzt bei uns im Schwerpunkt. Außerdem geht's heute im Bildungsmagazin um minderjährige Schülerinnen, die ein Kopftuch tragen. Die Organisation Terre des Femmes sieht das Kopftuch im Unterricht bei jungen Mädchen kritisch, da es die Kinder im Unterricht einschränken könnte. Ich bin Britta Mersch, herzlich willkommen. Der Schreck saß wohl tief am Gymnasium Tiergarten in Berlin. Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende offenbar einen Brandanschlag auf die Schule verübt. Und schon seit Wochen kommt das Gymnasium nicht zur Ruhe. Die diesjährige Abiturfeier wurde abgesagt, weil Teile des Abiturjahrgangs wegen des Kriegs in Nahost wohl Proteste geplant hatten. Und jetzt der mutmaßliche Brandanschlag. Was darüber bekannt ist, Markus Streim fasst die Ereignisse zusammen.
Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden, aber im Serverraum des Gymnasiums Tiergarten entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 3 Uhr hatten die unbekannten Täter offenbar einen Wagen mit Wischmops vor einem geöffneten Gebäudefenster angezündet. Seitdem sind auch Feuer- und Amok-Alarm an der Schule gestört, sodass bis zu den Ferien für gut 1000 Schülerinnen und Schüler kein Unterricht mehr stattfinden kann. Eine Handschrift haben die Täter auch hinterlassen, so Bezirksschulstadtrat Benjamin Fritz, der am Sonntag selbst an Ort und Stelle war.
Wir haben sowohl an der Turnhalle als auch an dem eigentlichen Schulgebäude Schmierereien gesehen, also die Schriftzüge brennt Gaza, brennt Berlin.
Ähnliche Parolen waren bereits im Mai am Rathaus Tiergarten ebenfalls nach einem Brandanschlag entdeckt worden. Ob es einen Zusammenhang gibt, muss die Polizei ermitteln. Klar ist aber, der Nahostkonflikt bewegt die Schülerinnen und Schüler auch am Gymnasium Tiergarten. Das wurde mehr als deutlich bei der für Anfang Juli geplanten und schließlich abgesagten Abi-Feier im Delphi-Kino. Hier wurden israelfeindliche Proteste befürchtet, nachdem sich im Vorfeld offenbar ein Großteil des Abi-Jahrgangs dafür ausgesprochen hatte, Sympathien mit den Palästinensern zu bekunden, auch gegen den Widerstand von Lehrkräften. Die Schulleitung untersagte die Feier nach Absprache mit der Senatsverwaltung. Jetzt der Brandanschlag. Schulstadtrat Fritz von der CDU will dagegen vorgehen, auch wenn die Täter noch nicht feststehen.
In meinen Augen ist es auch die nächste Eskalationsstufe, die dort geschaltet wurde. Und das ist natürlich schon eine Entwicklung, die nicht zu tolerieren ist, wo wir jetzt gemeinsam dann auch dran arbeiten müssen.
Zusammen mit der Schule, an der die Abiturienten inzwischen ihre Abschlusszeugnisse erhalten haben, aber weitere Jahrgänge womöglich ebenfalls Stellung im Nahostkonflikt beziehen werden. Das sei im Bezirk nicht unüblich, so Schulstadtrat Benjamin Fritz. Aber hier am Gymnasium Tiergarten
schon extrem. Thema als an anderen Schulen. Natürlich muss man da die Stirn bieten. Die Bezirksbürgermeisterin Frau Remlinger und ich waren vor 1,5 Wochen an der Schule, haben der Schulleitung auch Unterstützung durch den Bezirk angeboten, damit sich das in der Zukunft nicht verstetigt.
Gegenseitiges Vertrauen wieder aufbauen und Konfrontationen abbauen, darauf hofft die Schule. Auf ihrer Internetseite, die noch funktioniert. Die Telefonanlage war am Tag nach dem Brandanschlag gestört. Die für Mittwoch geplante Übergabe der Jahreszeugnisse soll auf dem Schulhof stattfinden. Unterricht gibt es vorher nicht mehr.
Soweit die Situation an diesem Gymnasium in Berlin. Ist es ein Einzelfall oder kippt die Stimmung im Moment auch an anderen Orten? Und was macht es mit dem Lern- und Lebensraum Schule, wenn politische Konflikte auf dem Schulhof ausgetragen werden? Wenn Grenzen überschritten werden, es an Schulen zu Gewalt und Eskalationen kommt? Das sind Fragen, die wir besprechen wollen mit Ferdinand Horbert. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Philologenverbands in Berlin-Brandenburg. Wie blicken Sie auf die Ereignisse an der Schule in Berlin?
Die Ereignisse sind natürlich sehr verstörend und die Sachbeschädigung an dieser Stelle muss verurteilt werden und man muss der Sache nachgehen, selbstverständlich, gar keine Frage. Und wir müssen solchen zerstörerischen Aktionen natürlich, wie der Stadtrat sagt, auch die Stirn bieten. Nichtsdestotrotz müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Konflikte, die in unserer Gesellschaft existieren, vor den Schülerinnen und Schülern nicht Halt machen. Das heißt, die Situation gibt man nicht mit einem Mantel ab an der Schultür, sondern sie existieren natürlich auch in der Schule.
Die Frage ist natürlich, wie sie sich an der Schule zeigen. Also es ist ja das eine, ob man diese Konflikte aufgreifen kann, ob man darüber auch sprechen kann, also ob man da Meinungen austauschen kann oder ob es dann am Ende auch zu Gewalt kommt. Wie erklären Sie sich, dass dann doch diese Form der Eskalation gewählt wird?
Und das hängt ein bisschen natürlich von den Schülerinnen und Schülern in der Situation ab. Dort, wo es sinnvoll ist, sollte man natürlich die Sachen versuchen, in einem Gespräch zu diskutieren, zu klären, auch die Positionen der verschiedenen, sagen wir, Strömungen zur Kenntnis zu nehmen und versuchen, in einer Diskussion aufzunehmen. Das ist vielleicht nicht in jedem Fall immer möglich, dort, wo natürlich die Stimmungen sich verhärtet haben. Ich kenne jetzt die Hintergründe der Absage nicht im Detail. Da müsste man natürlich den Schulleiter befragen. Aber er wird ja seine Gründe haben, warum er Befürchtungen hat für die Abiturfeier. Aber das muss man im Einzelfall sehen. Das heißt, man kann das nicht pauschal für alle Schulen so formulieren.
Trotzdem ist es ja schon so ein raues Klima, was ja auch erschrickt. Also wenn es dann wirklich zu Schmierereien kommt, wenn es zu Parolen kommt, die da geteilt werden und wenn dann auch wirklich der Schulbetrieb ja auch deutlich eingeschränkt wird. Also wenn Feiern nicht mehr stattfinden können oder jetzt auch die Schule Tage vor den Ferien geschlossen wird, ist das eine neue Form der Eskalation? Wie beurteilen Sie das?
Naja, sowas gab es gelegentlich auch in der weiteren Vergangenheit schon mal, dass eben Abiturzeugnisse nicht nur sagen in einer Feier überreicht werden, sondern vom Sekretariat abgeholt werden können. Ich denke an die Anfang der 70er Jahre. Aber das ist was Gelegentliches, was dann manchmal auftritt in dieser politischen aufgeheizten Diskussion. Man muss eigentlich schon vorher arbeiten, für Verständnis und für die Grundrechte, die in unserer Verfassung enthalten sind, einfach auch eintreten an dieser Stelle, indem man den anderen Menschen völlig unabhängig von seiner politischen Auffassung, völlig unabhängig von seiner Religion, unabhängig von seiner Herkunft achtet. Das ist doch das Entscheidende.
Ist denn dafür der Raum an Schulen da? Also es geht ja einmal darum, natürlich an Schulen Fachwissen zu vermitteln in den unterschiedlichen Fächern. Und andererseits ist es natürlich auch ein Lebensraum für Kinder. Und wir haben ja letzte Woche auch gesehen, das Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, wo es auch darum ging, wie unterschiedlich auch politische Themen in den Ländern behandelt werden. Darüber haben wir ja auch hier berichtet in Campus und Karriere. Also meine Frage, sind die Räume denn an Schulen ausreichend da, damit, wenn solche großen Konflikte hochkommen, dass die auch aufgefangen werden?
Naja, da sind verschiedene Faktoren auch in den Schulen. Ist die einmal auch eine gewisse räumliche Situation. Wenn die räumlichen Situationen äußerst beengt sind, ist natürlich, sagen wir, die Entstehung eines Konfliktes viel leichter, wenn man mehr Möglichkeiten hat, sich auch räumlich auszubreiten, indem man also Raum bietet für eine entspannte Atmosphäre, dann kann man natürlich auch etwas anders reden. Aber was eigentlich fehlt, ist die Zeit für die Lehrkräfte, sich intensiver mit diesem Problem zu befassen. Wenn ich an meine Laufbahn denke insgesamt, ich habe angefangen mit 22 Stunden Unterrichtsverpflichtung. Heute sind es 26 Stunden Unterrichtsverpflichtung. Das heißt also, auch die Lehrer sind natürlich ganz erheblich belastet durch ihre regulären Unterrichtstätigkeiten und Aufgaben. Und es gibt, sagen wir, aufgrund dieser Situation auch weniger zeitlichen Spielraum, sich mit solchen Problemen zu befassen. Und wenn ich an meine Fächer denke, ich habe 2-Stunden-Fächer als Klassenlehrer mit 2 Fächern in der Klasse, habe ich insgesamt 4 Stunden in der Klasse und muss den Stoff von 2 Fächern bedienen. Das heißt also, da existiert ein gewisser fehlender Spielraum, sich mit solchen Fragen intensiver auseinanderzusetzen.
Weil jetzt diese Schule, die ist ja schon noch an einem Punkt irgendwo der Kapitulation, also die ja auch ausdrückt, wir wissen jetzt gerade auch nicht mehr weiter, also stoppen wir jetzt erstmal gewisse Dinge an der Schule. Aber es geht ja auch weiter. Es ist ein neues Schuljahr, also am Ende muss man ja auch aus dieser Spirale raus, dass sich das so hochkocht an der Schule. Gibt es da denn Möglichkeiten? Also braucht es da dann auch externe Beratung? Wie kann so eine Schule auch Akuthilfe bekommen?
Ja, man kann unter Umständen solche Konfliktberatungen oder beziehungsweise Konfliktlotsen an dieser Stelle, wo es Sachen einsetzen. Man kann unter Umständen aber natürlich selbstverständlich externe Berater hinzuziehen. Das ist mal eine Frage, wie der einzelne Konflikt existiert. Ich kann in der Gesamtheit, was das in der Schule da passiert ist, nicht detailliert beurteilen. Das ist unter Umständen auch von Schule zu Schule oder von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Es gibt auch Möglichkeiten natürlich externer Unterrichtsorte, wo man das auch noch aufarbeiten kann. Ne? Das heißt also, man hat schon Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten sind begrenzt, weil natürlich auch die Zeit für die Lehrkräfte, wo wir sagen, ausgesprochen angespannt ist.
Trotzdem ist es ja auch so, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Konflikte gerade hochkochen, wo auch die Unsicherheit zunimmt. Wir haben auch eine Pandemie hinter uns. Also letztlich sind ja vielleicht auch Schülerinnen und Schüler gerade in einer Situation, wo sie auch nicht wissen, wohin mit diesen ganzen Eindrücken, die sie haben. Also wo sich das vielleicht dann auch in Gewalt kanalisiert. Wird das thematisiert? Also wie man dem auch begegnen kann, diesem gesellschaftlichen Klima, wo Sie ja auch eben gesagt haben, was ja dann auch auf Schule trifft?
Naja, die Pandemie hat natürlich zu einer Isolierung der Schüler beigetragen. Die Schule ist auch ein Lebens- und Aufenthaltsort von Schülern. Da haben ihre Freundschaften und die sind natürlich, wo man sagen, ganz erheblich gestört worden während der Corona-Pandemie, gar keine Frage. Und die entsprechende Aufarbeitung ist ja vielleicht auch nochmal, auch für den Bereich der Schule nochmal notwendig, wie man sich im Falle einer erneuten derartigen Bedrohung dann auch verhalten kann. Das heißt also, hier müssen Vorbereitungen getroffen werden. Man muss den Schülerinnen und Schülern einen Lebensraum in der Schule finden, in dem sich die Schüler wohlfühlen, wo die Schüler auch Vertrauen haben zu der Schule, wo die Schüler auch Vertrauen haben zu den Lehrkräften.
Das ist eine große Aufgabe, die da auf Schulen zukommt. Und trotzdem sagen Lehrkräfte ja auch, wir können aber auch nicht alles auffangen. Also wir sind ja auch nicht die Einzigen, die mit den Kindern arbeiten. Die sind natürlich auch in ihren Familien. Wie kann das auch gelingen, da die Eltern auch mit ins Boot zu holen, da auch gemeinsam zu überlegen, wie können wir, wenn Probleme auftauchen, Lösungen finden?
Sie haben recht, selbstverständlich. Die Erziehungsberechtigten sind nicht nur berechtigt, sondern eigentlich auch verpflichtet, für die Erziehung ihrer Kinder beizutragen. Und Sie haben auch recht, dass die Schule nur einen bedingten Raum hat, in dieser Form zu wirken. Wichtig ist es dann auch zusätzlich, den Eltern-Schule-Kontakt entsprechend zu fördern, dabei zu sein und bereit zu sein, mit den Eltern gemeinsam, wo ich sage, Schule zu bestreiten. Und wenn ich jetzt mal die Schulverfassung betrachte, sind die Eltern ja auch zu einem Drittel an den schulischen Entscheidungen betroffen. Zum Beispiel sind sie ja auch in der entsprechenden Schulkonferenz vertreten, sodass die Probleme auch dort angesprochen werden können. Und wenn man versucht, gemeinsam den Weg zu lösen, dann ist das schon mal ein Ansatz. Ich selbst habe als aktiver Lehrer war immer Vertreter auch in der Gesamtelternvertretung. Ich habe bewusst Wert darauf gelegt, auch den Kontakt zu den Eltern zu haben.
Trotzdem ist es ja auch so, wenn man sowas liest wie jetzt in Berlin, dass man doch geneigt ist zu sagen, oh je, das Klima wird doch rauer unter Schülerinnen und Schülern. Würden Sie da zustimmen?
Naja, Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen kann manchmal natürlich entstehen. Wenn man natürlich Palästinenser und Israelis an der Schule hat nebeneinander, ist ja allein aus der Situation heraus ein gewisses Konfliktpotenzial schon mal vorhanden. Dies muss natürlich konkret aufgearbeitet werden, wenn dies so in der Schule ist. Das ist immer wieder mal gegeben. Das Entscheidende ist, dass man natürlich versucht, deutlich zu machen, dass man die Konflikte nicht mit Gewalt auseinandersetzt, sondern dass man miteinander redet. Das Miteinanderreden ist ein wichtiger Faktor.
Wie können Schulen damit umgehen, wenn es in der Schülerschaft zu Gewalt und Konflikten kommt? Wie die Situation beruhigen? Einschätzungen waren das von Ferdinand Horbart vom Philologenverband Berlin-Brandenburg. Wer auf Schulhöfen und in Klassenzimmern unterwegs ist, der sieht klar auch viele Mädchen, die ein Kopftuch tragen. Dabei sind auch junge Kinder in der 5. oder 6. Klasse, also etwa 9, 10 oder 11 Jahre alt. Und die sehen das Kopftuch vielleicht als religiöses Symbol oder tragen es, weil es eben die Frauen in ihrer Familie so machen. Aber ist das so einfach? Die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, die findet das Tragen des Kopftuchs bei jungen Mädchen problematisch. Sie beobachtet, dass Kinder dadurch eingeschränkt werden und fordert, dass Mädchen unter 14 Jahren in der Schule kein Kopftuch tragen dürfen. Aber wie kommt es dazu und was sagen die Mädchen selbst? Manfred Götzke hat nachgefragt.
Für Aische war es keine Frage, ob sie irgendwann ein Kopftuch tragen würde, sondern wann, erzählt die heutige Studentin und Bloggerin.
In der Grundschule habe ich so ab und zu das Kopftuch getragen. Das war dann mit 9, 10 Jahren und ab der 5. Klasse, ich glaube, da ist man 10, 11 Jahre alt, habe ich es dann durchgängig getragen.
Sie ist in einem vor allem familiären Umfeld aufgewachsen, in dem es normal war, dass Frauen, aber eben auch junge Mädchen ein Kopftuch tragen.
Es waren Mädchen und Frauen mit Kopftuch und es wurde immer sehr positiv dargestellt. Eine Frau, die kein Kopftuch getragen hat, man hat sie jetzt nicht beleidigt, aber man hatte immer so ein negatives Bild. Eine Frau, die kein Kopftuch trägt oder sich nicht bedeckt, ist nicht rein, wird von Männern angeguckt und das reduziert ihren eigenen Wert. Und es war so das Bild, was man dann von Frauen hatte, die kein Kopftuch tragen.
Aisha hat das als Mädchen nie hinterfragt. Das Kopftuch war ein Teil ihrer Identität.
So wie ich aufgewachsen bin, ist es auch sehr kontrolliert, mit was für Menschen man sich umgibt. Also das sind fast nur Menschen, die genauso denken, dasselbe Gedankengut haben wie die eigenen Leute.
Wie der damals 10-Jährigen geht es sehr vielen Mädchen mit muslimischem Hintergrund oder Glauben in Deutschland. Das hat Terre des Femmes in einer Umfrage herausgefunden. Die feministische NGO hat knapp 800 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland befragt, ob sie Mädchen unter 14 Jahren unterrichten, die in der Schule Kopftuch tragen.
Da haben zum Beispiel die Lehrkräfte gesagt, dass in ihrer Klasse durchschnittlich 1 bis 3 Mädchen ein Kinderkopftuch tragen. Und das sind 64% der Lehrkräfte, die diese Beobachtung machen.
Erzählt Stefanie Walter. Sie ist Referentin für Gleichberechtigung und Integration bei Terre des Femmes. Schule als Raum für gleichberechtigtes Lernen, frei von patriarchaler Kontrolle. So hat die Organisation die Studie betitelt. Und das Kopftuch ist für Terre des Femmes eindeutig ein Symbol für patriarchale Kontrolle. Mehr als 30% der Lehrer gaben in der Studie auch an, dass sie den Eindruck hatten, die Mädchen würden das Kopftuch nicht freiwillig tragen.
Dass sie eben sagen, dass es da Druck gibt bis zum religiösen Mobbing, dass es darum geht, was eine richtige Muslima geht, dass es dann auch darum geht, wie man ein Kopftuch richtig trägt, dass zum Beispiel die Mädchen, die schon ein Kopftuch vielleicht ein bisschen lockerer tragen, dann gesagt wird, sie sollen ihr Kopftuch so tragen von den Mitschülerinnen, dass eben gar keine Haare mehr zu sehen sind.
Die Lehrkräfte wurden auch dazu befragt, was das Tragen des Kopftuchs mit Mädchen unter 14 Jahren macht. 73% gaben an, dass das Tragen des Kopftuchs in jungen Jahren die persönliche Entwicklung der Mädchen beeinträchtigt, sagt Walter.
Da sagen 56% der Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen, dass die Mädchen nicht mehr am Sport- oder Schwimmunterricht teilnehmen. 52% nehmen nicht mehr an Klassenfahrten oder Schulausflügen teil. Und 35% zum Beispiel nehmen nicht mehr am Sexualkundeunterricht teil. Und das sehen wir natürlich sehr problematisch, weil jedes Mädchen natürlich auch ein Recht hat, über ihren eigenen Körper, über Sexualität, Verhütung, Partnerinnenwahl aufgeklärt zu werden.
Bei Aisha war es die Familie, die das Kopftuchtragen vorgelebt hat. Oft sind es auch Mitschülerinnen oder sogar Lehrerinnen. Terre des Femmes hält es deshalb für falsch, wenn Lehrkräfte in der Schule überhaupt religiöse Symbole tragen.
Als sich der deutsche Staat zur Neutralität verpflichtet hat, wir haben uns sehr für das Berliner Neutralitätsgesetz eingesetzt, was ja jetzt Anfang des Jahres durch die Schulbehörde in Berlin aufgeweicht wurde.
Aus all diesen Gründen spricht sich Terre des Femmes für ein Verbot für das Kopftuchtragen in der Schule bei unter 14-Jährigen aus. Der Schulraum sollte ein säkularer Schulraum sein,
wo eben die Kinder keine religiösen Symbole tragen. Das gilt natürlich für das Kinderkopftuch genauso wie für Kreuz und Kippa.
Aisha hätte so ein Verbot geholfen, erzählt sie. Jahre später hat sie sich von der Religion gelöst. Der Abschied vom Kopftuch hat für sie noch länger gedauert.
Ich denke, dass also Mädchen, die wie ich aufwachsen, die 9 oder 10, 11 Jahre alt sind, diese Entscheidung einfach nicht treffen können. Und diese Entscheidung hat aber sehr große Folgen. Also sie macht ultra viel mit der Identität, wie man wahrgenommen wird. Und ich denke einfach nicht, dass man das mit unter 14 Jahren überhaupt treffen kann.
Deshalb sagt sie, ein Verbot würde diesen Druck von jungen Mädchen nehmen.
Noch etwa 2 Wochen, dann starten die Sommerferien in Bayern. Und dann endet in Bayern ein Unterrichtskonzept für Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die sogenannten Brückenklassen. Die wurden geschaffen, um Familien, die nicht lange in Deutschland bleiben wollen, ein flexibles Unterrichtsmodell anzubieten. Die Kinder können am Fernunterricht ihres Heimatlands teilnehmen, werden aber auch auf den Unterricht in Regelklassen vorbereitet. Wie geht es weiter, wenn das Modell jetzt ausläuft? Philipp Artelt hat den Unterricht besucht.
Dann kommen wir zu Zlatan.
Ich bin freundlich, hilfsbereit. Ich kann immer meinen Freunden helfen.
Die Kinder der Brückenklasse im Martin-Beheim-Gymnasium sitzen im Kreis und erzählen von ihren positiven Eigenschaften. Dinge, die sie besonders gut können, Selbstbewusstsein stärken, sich nicht nur wie ein Flüchtlingskind fühlen. Lehrerin Galina Gossen macht diese Übung immer wieder.
Durch die ganze traumatische Erlebnisse, also die sind ein bisschen wie kleine Igel, die sind nicht besonders zutraulich, auch zueinander. Diese Klassengemeinschaft zu bilden, dass die auch so eben sagen, ich kann den Leuten helfen oder auf die Leute zugehen, das war auch Teil von der Arbeit.
Galina Gossen ist selbst aus der Ukraine. Ihr Kind besucht eine reguläre Klasse des Beheim-Gymnasiums. Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Schule die ausgebildete Lehrerin kurzerhand eingestellt für die Brückenklasse. Eine Muttersprachlerin als Betreuerin für ukrainische Kinder, für Schulleiterin Gabriele Kuhn ein Glücksfall.
Die Schwierigkeit ist zum Beispiel die Sprachhomogenität, sodass dann die Kinder, bevor sie die Notwendigkeit sehen, Deutsch zu lernen, sich lieber in ihrer Muttersprache in der Klasse unterhalten. Und das war für viele Kolleginnen und Kollegen, die der Sprache nicht mächtig sind, natürlich eine Herausforderung, weil sich das auch auf die Disziplin ausgewirkt hat.
Etwa 8.300 ukrainische Kinder sind noch in den verbliebenen 630 bayerischen Brückenklassen. Viele neue Kinder kommen inzwischen nach 2 Jahren Krieg nicht mehr aus der Ukraine nach. Die Staatsregierung hat deshalb entschieden, die Brückenklassen jetzt aufzulösen. Die 12-jährige Slata war 2 Jahre in der Brückenklasse. Jetzt wird sie an eine andere Schule wechseln.
Ja, das ist sehr traurig für mich. Also ich weiß, dass ich will im Kontakt bleiben mit meiner Freundin. Und ich denke, dass ich will neue Freundin in neue Schule finden.
Ganz ohne Alternative sollen die Brückenklassen aber nicht verschwinden. Stattdessen wird es künftig sogenannte schulartunabhängige Deutschklassen geben. Darin werden nicht nur ukrainische Kinder der 5. und 6. Jahrgangsstufe an ihr neues Leben in Deutschland herangeführt, sondern auch Kinder aus anderen Ländern. Schulleiterin Kuhn.
Ich würde mich nicht als Fan der Brückenklasse bezeichnen, sondern als Fan von Integration. Die Brückenklasse hatte jetzt ihre wichtige Zeit, nämlich um ganz schnell diese vielen Kinder zu integrieren. Und jetzt braucht es neue Strukturen, weil jetzt der nächste Schritt kommen muss, nämlich dass die Kinder mit anderen Kindern so schnell wie möglich Deutsch lernen können, eine Werte- und Demokratieerziehung genießen und eben dann Fuß fassen in den Regeln lassen, um eine wirkliche Integration verwirklichen zu können.
20 Wochenstunden werden diese Deutschklassen haben und sie sollen viel mehr als nur Deutsch vermitteln. Mathe, Englisch, Religion, aber alles mit einem Fokus auf das Deutschlernen, sagt die Schulleiterin. Lehrerin Galina Gossen wird auch weiterhin dabei sein. Sie soll die Klassenleitung der schulartunabhängigen Deutschklasse übernehmen.
Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, ich verabschiede mich von Ihnen.